Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des The Vibes Magazine NBA Podcast. Mein Name ist Jonas und heute wieder mit am Start sind zum einen der Marius aus Köln und der Tim aus Münster. Moin, moin, Leute.
Moinsen, was geht?
Servus.
Ja, nicht so viel. Ich bin super happy. Der Sommer ist da. NBA Playoffs sind da. Mega gute Spiele. Man kann auch selber wieder raus auf den Freiplatz. Also bei mir alles gut.
Ja,
geht mir ähnlich. Es sind auch endlich mal wieder ein paar enge Spiele mit dabei. Ne? Man hatte ja schon so die Spiele 3 und 4, die waren in vielen Serien sehr, sehr deutlich. Ein Blowout nach dem anderen. Jetzt haben wir ein paar Spiele, wo es wieder deutlich enger zugeht, wo es auch um eine Menge geht. Wir hatten die ersten Win-or-Go-Home-Spiele. Das sind doch dann am Ende doch die schönsten in den Playoffs. Von daher viel Material für heute, viel, worüber wir sprechen können.
Ja, sehe ich auch so. Also im Moment kann ich mich kaum beklagen, was NBA-Basketball angeht.
Und das als Knicks-Fans bei der bitteren Niederlage heute Nacht.
Ja, schon bitter, aber hat sich angebahnt über die Serie. Es war auch sehr verdient. Von daher, ich bin nicht unzufrieden. Ich hätte mich natürlich über eine zweite Runde auch gefreut, aber die Hawks waren in den allermeisten Spielen halt wirklich klar besser. Von daher, kann ich damit leben.
Ja, ich denke, sehr, sehr guter Umgang mit dem Ergebnis. Ich fand das auch stark von den Knicks-Fans im Garden, dass sie am Ende nochmal ihre Standing Ovation für die Mannschaft gegeben haben, auch wenn sie dann relativ deutlich ausgeschieden sind. Das war irgendwie cool mit anzusehen. Und man hat ja schon das Gefühl, dass die ganze Saison in New York da irgendwie so ein bisschen was entstanden ist, was man vermutlich auch die nächsten Jahre noch bewundern kann. Und das soll erst der Beginn hoffentlich von was Größerem gewesen sein.
Ja, Derrick Rose hat ja auch schon direkt angekündigt als positive Nachricht, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr wieder bei den Knicks spielen will. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein kleiner Lichtblick, auch wenn es natürlich eine bittere Niederlage war.
Jo, ich bin auch mal gespannt. Schauen wir vielleicht auf das zweite Spiel zuerst mal zu Beginn. Wir können ja nachher noch ein bisschen über die Hawks sprechen, wenn wir dann die Previews auf die zweite Runde jetzt machen. Die Hawks sind weitergekommen, genauso wie die 76ers und stehen sich dann jetzt in den Semifinals gegenüber. Vielleicht aber erstmal zu den Spielen, die schon stattgefunden haben. Das war ja neben Knicks gegen Hawks die Dallas Mavericks unter anderem bei den LA Clippers zu Gast. Stand 2-2 vor dem Spiel und scheinbar gewinnen in der Serie ausschließlich die Auswärtsmannschaften. Dallas jetzt 3-2 in Führung. Nach einer ziemlich historischen Nacht und unglaublich zu beobachtenden Performance von Luka Doncic. Habt ihr das Spiel gesehen? Wie habt ihr das wahrgenommen? War schon sehr, sehr heftig, ne?
Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich zu Beginn sagen, ich hätte eigentlich nicht dran geglaubt, dass die Mavs jetzt hier in Spiel 5 wieder so zurückkommen und sich den Sieg holen. Man muss aber auch sagen, es lag vielleicht auch so ein bisschen auch an der Leistung der Clippers. Speziell Kawhi Leonard hat so ein bisschen ruhigeres Spiel gehabt. Paul George hat am Ende ein paar Turnover gehabt, die so ein bisschen unnötig waren. Aber natürlich die Leistung von Luka Doncic war wieder unfassbar. Der Typ. Die beeindruckendste Statistik, die ich gefunden habe, war eigentlich die, dass er bei 31 der 37 Field Goals der Mavs entweder selbst gescored oder assisted hat. Das, finde ich, zeigt schon relativ deutlich, wie krass Luka die Mavs-Offense beeinflusst, aber wie abhängig sie natürlich auch von ihm sind.
Ja, also ich halte mich mal bei der Beurteilung von dem Spiel ganz zurück, weil ich hab das Spiel weder gesehen noch mir irgendwelche massigen Highlights oder so reingezogen. Deshalb bin ich da jetzt nicht so auf dem neuesten Stand, wovon ich aber auch gelesen habe. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, wie valide diese Info ist, auf Twitter habe ich gelesen, dass Doncic wohl in allen Spielen bis jetzt nie mehr im vierten Viertel mehr als 4 Punkte gemacht hat. In den Spielen, wo er irgendwie 3 oder 4 Punkte macht, haben sie alle Spiele gewonnen. Und wenn er gar nicht oder nur 1 Punkt gemacht hat, haben sie verloren. Das hat mich ziemlich überrascht. Also wenn das so stimmt und ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, dann finde ich, ist das eine beeindruckende Storyline irgendwie, die ja gar keine Aufmerksamkeit bekommt, weil spricht ja niemand darüber irgendwie, Luka Doncic versagt im vierten Viertel oder sowas, davon liest man ja gar nichts.
Ich habe es mir tatsächlich auch schon ein paar Mal gedacht, also ich habe das auch gelesen, von dem her ob die Zahlen jetzt so genau stimmen, ist ja letztendlich auch egal. Aber ich find's schon immer wieder beeindruckend. Ich fand's bei den letzten Spielen beeindruckend und auch gestern wieder erstaunlich, dass Luca im vierten Viertel, ja, nicht untertaucht, aber deutlich weniger seinen eigenen Wurf und seinen eigenen Abschluss sucht. Jetzt muss man dazu sagen, gestern hat er auch richtig, richtig Pech gehabt im letzten Viertel. Er hat irgendwie 3-4 Würfe gehabt, die irgendwie in and out waren. Aber auch gestern war es wieder so, wie auch in den Spielen davor, dass zum einen Tim Hardaway Jr. einen krassen Dreier getroffen hat, der die Mavs wieder nach vorne gebracht hat. Und dann Kristaps Porzingis, von dem er das ganze Spiel über nichts gesehen hat, der nur 8 Punkte gemacht hat, am Ende eigentlich so ein bisschen den Dagger-Dreier reingehauen hat. Und es ist dann schon immer ganz interessant, dass eben nicht Luka Doncic am Schluss derjenige ist, der da die alles entscheidenden Punkte macht.
Auf jeden Fall. Man kann halt auch bei den Mavs dazu sagen, es hat fast keiner mehr dann irgendwelche entscheidenden Punkte im vierten Viertel gemacht. Die haben nur 16 Punkte insgesamt gemacht. Davon waren dann 2 von Doncic, also auch da trifft die Statistik weiterhin zu. Sie haben das Viertel 16-25 gegen die Clippers verloren. Im dritten Viertel hat sie sich extrem abgesetzt, als Luca noch auf dem Parkett stand. Dann ist er rausgegangen, die Clippers haben ihren Run gestartet. Und dann ist er quasi auch wieder so ein bisschen in das Spiel reingekommen, während bei den Clippers halt gerade alles lief und hat sich dann selber schwer getan, das Spiel wieder zu übernehmen. Trotzdem ein Stat, den man mal in den hoffentlich noch anstehenden zukünftigen Serien dann in diesem Jahr beobachten kann, ob sich da was bei Luca verändert. Nur 1 von 8 aus dem Feld im vierten Viertel und 0 von 3 Dreiern. Das sind keine Stats, die man erwartet, wenn man insgesamt auf seinen Output da schaut. 42 Punkte, 8 Rebounds, 14 Assists ist an sich ja schon sehr, sehr ordentlich, aber eben viel davon zu Spielbeginn. Wer am Ende dann übernommen hat, da hat der Jonas eben auch schon angesprochen, war Paul George mit 10 Punkten im letzten Viertel. Da hat man ihm so ein bisschen angesehen, was er eigentlich zu leisten imstande ist. Ich finde aber trotzdem, wie eigentlich schon in der gesamten Saison und auch über die Serie hinweg. Seine Stats sind zwar am Ende nicht verkehrt und die Quoten und so sind immer gut, aber für mich machen Paul George und Kawhi Leonard in den Spielen, in denen die Clippers dann am Ende logischerweise auch verlieren, einfach zu wenig. Sie sind für meinen Geschmack auch nicht aggressiv genug. Vielleicht können wir auch über die letzte Szene oder die vorletzte Szene da im Spiel nochmal sprechen. Jonas, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Paul George hatte den Ball, irgendwie noch 13 Sekunden auf der Uhr. Tyronn Lue nimmt keine Auszeit. Und dann spielt er diesen Pass auf Terrence Mann und der zieht dann zum Korb, traut sich aber nicht richtig abzuschließen, spielt dann den Ball zurück. Turnover und die Mavs hatten nochmal den Ball, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Weil für mich, wenn die Clippers die Chance haben, mit einem Wurf das Spiel zu gewinnen, dann musst du entweder eine Auszeit als Coach nehmen und irgendwie einen Wurf kreieren lassen, den dein Star nimmt. Oder du vertraust den Leuten auf dem Feld halt, dass sie das von alleine dann hinbekommen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber für mich ist es nicht die richtige Entscheidung für Paul George, da einem Terrence Mann in der Situation den Ball in die Hand zu geben. Und so ein junger Spieler, keine Ahnung, in der Situation, die er da hatte, wenn er richtig zum Korb geht, dann wird er einfach gefoult und kriegt wenigstens Freiwürfe. Aber so diesen Turnover zu kreieren, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Da hätte der Ball bei Paul oder bei Kawhi Leonard landen müssen.
Ja, gut, kann man im Nachhinein natürlich immer einfach so sagen. Letztendlich hatte Terrence Mann da mehr oder weniger einen offenen Layup. Also wenn er sich da entscheidet, einfach zum Korb zu gehen und den da irgendwie hochzulegen und nicht auf Batum abzulegen, dann führen die Clippers da. Von dem her, klar, im Nachhinein sieht es natürlich blöd aus und kann man sagen, war vielleicht die falsche Entscheidung von PG. Aber ich meine, es gibt einen anderen prominenten Spieler, der das relativ häufig macht und der da irgendwie seinen Leuten vertraut und den letzten Wurf nicht immer selbst nimmt. Bei dem läuft zwar diese Playoffs auch nicht so gut, natürlich die Rede ist von LeBron James. Er wird auch immer oder wurde schon häufig dafür kritisiert. Bei PG war es jetzt ähnlich. Natürlich kann man da nochmal drüber reden, dass man den Ball am Ende dann halt zu einem Veteran oder irgendeinem gestandenen Spieler passt und halt nicht irgendeinem Rookie den Wurf gibt. Aber ja, grundsätzlich würde ich dir bei der These auf jeden Fall zustimmen, dass Kawhi und PG da auf jeden Fall nicht aggressiv genug waren. Die hätten da, speziell Kawhi, hatte einen relativ ruhigen Abend, was gar nicht mal so daran lag, dass er irgendwie nichts getroffen hat, sondern ja, er hat einfach wenig gemacht. Und von dem her, da würde ich ja definitiv zustimmen, dass von den beiden einfach mehr kommen muss. Die müssen aggressiver spielen und bin ich aber auch überzeugt davon, dass sie es im nächsten Spiel wieder machen werden.
Das heißt, deine Prediction wäre dann, die Clippers holen jetzt auch das nächste Spiel in Dallas und dann bekommen wir ein Game 7 zurück im Staples Center, oder machen die Mavs zu Hause jetzt endlich mal den Sack zu?
Ja, gute Frage. Schwer, wirklich schwer zu predicten, die Serie. Ich würde es mir natürlich wünschen. Also wenn man das einfach so fortschreibt, die Road-Teams gewinnen einfach immer, dann holen die Mavs am Ende den Seriensieg, hätte ich nichts dagegen. Und das Ganze in dem Game 7, warum nicht? Fände ich ein cooles Szenario.
Hat es das schon mal gegeben, dass in einer Serie alle Auswärtsspiele gewonnen haben und dann das niedriger gerankte Team weitergekommen ist in einem Game 7? Wäre ziemlich krank.
Ich glaube, den Stat, den sie jetzt letzte Nacht bei TNT eingeblendet haben, war, dass das einzige Mal, dass es überhaupt so weit kam wie jetzt, also dass nach 5 Spielen immer nur das Auswärtsteam gewonnen hat, das war irgendwie Houston gegen San Antonio, irgendwann in den 90ern oder so. Also ich gehe mal davon aus, dass das dann da nicht genauso heftig weiterging. Von daher wäre das eine Chance auf eine historische Leistung der beiden Mannschaften, auch wenn Dallas vermutlich lieber den Win jetzt mitnehmen würde. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Doncic jetzt zu Hause wieder so aggressiv rauskommt. Er hat es im Spiel nach dem Interview gesagt, wir waren zu Hause immer irgendwie ein bisschen passiver, waren irgendwie entspannter, wir müssen einfach den Druck so hochhalten wie auch auswärts. Und wenn sie das schaffen, kann ich mir auch vorstellen, dass das Ding jetzt dann vorbei ist.
Ich habe das Spiel jetzt, wie gesagt, nicht gesehen, aber was sagt ihr eigentlich zu der zu dem Tausch in der Starting Five, dass die Mavs mit Marjanovic angefangen sind und ich glaube, Kleber ist dafür auf die Bank gegangen.
Ja, ich
verrückt auf jeden Fall. Also das Hin und Her, Jonas, sag du gerne was dazu.
Ja, ich fand es auf jeden Fall erstmal einen interessanten Schachzug von Carlisle, das so zu spielen. Und es hat auch so lange gut geklappt, bis die Clippers ihre Dreier getroffen haben. Und dann war es aber eigentlich, ja, wurde Marjanovic so ein bisschen vom Spiel runtergespielt. Konnte da nicht mehr so wahnsinnig viel beitragen. Und was ich auch interessant fand, also selbst Marjanovic hatte relativ große Probleme, Zubats vom Rebounden abzuhalten. Die Mavs haben teilweise mit Porzingis und Marjanovic unterm Korb gespielt und Zubats hat sich trotzdem einen Offensiv-Rebound nach dem anderen gegriffen. Von dem her, glaube ich, war es ein guter Impuls, einfach auch mal, ja, die Clippers vor ein bisschen andere Problemstellung zu stellen, und sicherlich auch was man über kürzere Strecken auch in den nächsten Spielen sehen wird, aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht der riesen Gamechanger, oder Marius?
Vielleicht nicht der riesige Gamechanger, aber halt irgendwie genau das, was die Playoffs so ein bisschen ausmachen, ne? Dass die Coaches da versuchen, so hin und her mit ihren Schachzügen sich einen Vorteil zu holen. In Game 4 hat Tyronn Lue die Super Smallball-Lineup da bei den Clippers ausgepackt. Da saß Zubac auf der Bank. Dann kam Boban in dem Spiel ja auch schon relativ früh mit rein, hat das auch gar nicht so schlecht gemacht, wie ich finde. Jetzt in dem Spiel von Anfang an, das ist halt einfach geil zu beobachten und geil zu sehen, wie sich dann die Dynamik da auf dem Feld dadurch verändert, dass halt so ein Spielertyp da ist. Was ich bei der Entscheidung vielleicht noch so ein bisschen zu wenig besprochen finde, ist die ganze Geschichte um Porzingis, weil das aus meiner Sicht halt auch ein ziemliches Armutszeugnis irgendwie für ihn ist, dass Carlisle da überhaupt auf einen Marjanovic zurückgreifen muss, um eben so einen großen Center, der im Post ein bisschen was machen kann und so zur Verfügung zu haben, weil eigentlich würde man, wenn Porzingis der Star ist, wie er immer besprochen wird, davon ausgehen, dass er das halt kann und dass er endlich es mal schafft, einen kleinen Nicolas Batum oder so ein bisschen aufzuposten und dann mit einer schönen Bewegung da zum Korb zu gehen. Er wirft einfach die ganze Zeit geradeaus oben drüber und spielt weiterhin, als wäre er ein Shooting Guard mit seinen 2 Meter, weiß nicht, 20 oder wie groß er ist. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Und für mich ist aufgrund der Leistungen, die Porzingis jetzt in den Playoffs wieder zeigt, auch langsam so die Frage hinfällig, für welchen zweiten Star man ihn denn vielleicht traden könnte oder welcher zweite Star statt ihm neben Luka Doncic passt. Ich glaube, es wäre mal schön, wenn Doncic überhaupt einen zweiten Star neben sich hätte, mit dem er zusammenspielen kann. Also bei den Stats und den Leistungen, die Porzingis zeigt, ist er ein, keine Ahnung, einigermaßen solider Roleplayer, aber bei weitem kein Star. Und das finde ich dann schon so ein bisschen, das sollte man auch als Kritik gegenüber Kristaps sehen, dass man halt Marjanovic braucht, um überhaupt ein bisschen Größe auf dem Feld zu haben.
Ja, definitiv. Also was Porzingis da bisher in der Serie abliefert, ist schon bedenklich, aber es bleibt natürlich das große Problem, dass er halt einen relativ dicken Vertrag hat, dazu relativ verletzungsanfällig ist und jetzt auch alle anderen gesehen haben, dass er vielleicht nicht der Star ist, den man sich mal gewünscht hat. Von dem her wird es vermutlich auch äußerst schwierig, da irgendeinen Trade für Kristaps Porzingis einzufädeln, wenn man das denn möchte. Ja, aber du wolltest gerade noch was dazu sagen, Tim.
Ja, also ich finde auch, dass Porzingis bis jetzt einfach eine richtige Enttäuschung ist in dieser Postseason, aber ich tue mich irgendwie ein bisschen schwer, den Mann jetzt irgendwie schon abzuschreiben, weil wenn wir uns mal zurückerinnern an die Serie der Mavs gegen die Clippers in der Bubble, da war Porzingis bis zu seiner Verletzung wirklich richtig, richtig stark und war mit Doncic einer der Hauptgründe dafür, dass die Serie überhaupt so unterhaltsam war. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, das jetzt dann nach einer Saison und nach einer Verletzung, die man halt hatte, das dann direkt zu sagen, dass er keine Zukunft mehr hätte als zweiter Star in der Mannschaft. Natürlich muss man sich im Sommer Gedanken machen, wie das da weitergeht, aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn die Mavs da weiterhin auf ihn bauen. Ist natürlich auch immer irgendwie ein Tagesgeschäft, weil es liegt auch daran, was man da für Angebote oder was generell da so passiert in der Offseason, aber ich würde nicht direkt sagen, obwohl die Postseason natürlich eine richtige Enttäuschung ist und auch die Regular Season eine Enttäuschung war, irgendwie von Porzingis, will ich da jetzt, will ich mir da noch nicht so ein entscheidendes Urteil drüber fällen.
Ja, spannend auf jeden Fall zu beobachten. Die aktuellen Zahlen sind einfach sehr, sehr enttäuschend. Ja. Ich glaube, jeder Mavs-Fan erwartet sich da ein bisschen mehr. Er spielt 32 Minuten, nimmt sich 11 Würfe und dann kommen 14 Punkte und ein paar mickrige 4 Rebounds oder so für ihn bei rum. Das ist einfach zu wenig bei dem, was man eigentlich an Potenzial dabei ihm sieht. Für Kleber war das, glaube ich, relativ irrelevant, ob er dann von der Bank kam. Der wirkte genauso energetisch wie immer, hat wichtige Minuten bekommen gehabt, ob er die dann direkt am Anfang spielt oder ein bisschen später. Ich glaube, das bringt Maxi nicht wirklich aus dem Konzept. Hat auch einen ganz soliden Abend gehabt. Wenn man auch sagen muss, dass der wichtigste Verteidiger gegen gerade auch Kawhi Leonard in der Serie bislang nicht unbedingt Maxi Kleber ist. Ne? Ich finde, Dorian Finney-Smith mit dem Zungenbrechernamen spielt auch eine sehr, sehr gute Serie.
Ja, absolut. Also ich habe da eine Statistik gefunden, beziehungsweise John Schumann hat auf Twitter eine Tabelle veröffentlicht, die können wir auch in die Shownotes packen. Das war zwar noch vor dem letzten Spiel, aber da geht's, also er hat eine Tabelle zusammengestellt mit den Spielern, die mindestens 40 Minuten bisher auf dem Parkett standen und da den größten Einfluss auf ihr Team hatten. Was Off- und On-Court-Statistiken angeht. Und da führt Dorian Finney-Smith. Also auf 100 Possessions machen die Mavs mit ihm auf dem Court 6 Punkte mehr, beziehungsweise mit ihm, ohne ihn, minus, also 50 Punkte weniger. Also er hat da eine Differenz von 57,4 Punkten auf 100 Possessions und führt da diese Tabelle an vor Bogdanovic und Nurkic. Auf jeden Fall eine ganz interessante Statistik und auch gestern Nacht hat man wieder gesehen, er hat ganz entscheidende Plays gemacht am Ende im vierten Viertel in der Defense, hat er glaube ich 2 Steals geholt, hat am Ende den Dreier von Kawhi Leonard extrem schwer gemacht, indem er einfach nur da gestanden ist und da eben nicht reingegriffen hat und vielleicht noch ein dummes Foul gemacht hat. Also Finney-Smith definitiv ein richtig wichtiger Teil der Mavs-Mannschaft. Und speziell auch gestern Nacht ein großer, großer Faktor für den Erfolg der Mavs.
Ja, also ich glaube, was daran auch einfach bemerkenswert ist, so seine Entwicklung, die er genommen hat jetzt im Verlauf seiner Karriere. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er ja auch zu der Endzeit von Nowitzki stand er damals ja schon im Kader und war damals halt eher so dieser Typ, der so Defense gebracht hat, aber halt überhaupt keinen verlässlichen Wurf hatte. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Und seine Quote in der Regular Season ging aus seiner Rookie-Saison von 29,3% bei 2,5 Versuchen, hat er die gesteigert auf 39, also gleich 10% besser und bei doppelt so vielen Würfen. Also nimmt jetzt mittlerweile in der Regular Season, hat er jetzt 5 Dreier pro Partie und knapp 40% getroffen. Und dazu ist er halt einfach noch ein wirklich sehr, sehr stabiler Verteidiger. Und ja, da haben die Mavs eine sehr, sehr gute Arbeit in der Player Development gemacht. Und ja, also echt ein richtiger Stil, würde ich sagen.
Definitiv spannend zu sehen, was aus ihm vielleicht mal noch werden könnte. Von euch noch weitere Kommentare sonst zu Mavs gegen Clippers? Ansonsten könnten wir ungern mal weitergehen zur zweiten Mannschaft aus Los Angeles. Die Lakers haben ja ihr fünftes Spiel gegen die Phoenix Suns verloren, stehen jetzt bei 3-2. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet das Spiel 6 statt, das schon das letzte dann für LeBron und Co. in dieser Postseason sein könnte. Gemeinsam mit den Clippers hätten wir dann also die Möglichkeit, dass beide LA-Teams schon in der allerersten Runde der Playoffs ausscheiden. Ich glaube, da hat vor der Saison auch kein Mensch drauf getippt. Wie habt ihr die Lakers wahrgenommen im letzten Spiel? Habt ihr das Game gesehen gegen die Phoenix Suns?
Ja, also ich habe
ja die erste Halbzeit. Dann die erste Halbzeit. Dann habe ich ausgemacht. Konnten wir das dann nicht länger anschauen. Das sagt, glaube ich, schon, spricht, glaube ich, schon Bände. War ja absolut katastrophal durch die Bank. Also es gab eigentlich keinen Lakers-Spieler, der da irgendwie abgeliefert hat. Ganz erschreckend fand ich LeBron James, der ja meiner Meinung nach auch ein katastrophales Spiel gemacht hat. Über Dennis Schröder müssen wir, glaube ich, auch nicht reden. 0 von 9 Field Goal Attempts, das war so die Statistik, die überall in Social Media rumgegeistert ist. 0 von 9, 0 Punkte, der erste Spieler der Lakers, der das seit 1960 geschafft hat. Also sehr schmeichelhafter Rekord für Dennis da. Und da dann wird mit Sicherheit auch die Frage sein, ob er sich da so ein bisschen hinsichtlich seiner Vertragsverlängerung im Sommer ein bisschen verzockt hat, wenn man so diese Leistung anguckt. Also ich kann nur sagen, katastrophales Spiel der Lakers. Und jetzt hau raus, Tim.
Ja, also eigentlich kann ich Copy-Paste machen. Also ich habe auch das Spiel bis zur Halbzeit gesehen und hatte danach genug. Mir geht's da wahrscheinlich in Maßen genauso wie Marius. Als LeBron-Fanboy wünsche ich mir natürlich, dass er nochmal einen ordentlichen Playoff-Run raushauen kann. Andererseits habe ich mir während dem Spiel auch gedacht, dass es auch irgendwie sehr, sehr geil wäre für die Phoenix Suns, wenn sie direkt in der ersten Runde LeBron raushauen könnten und vielleicht ihrerseits halt vielleicht in die Conference Finals kommen würde, oder ich habe jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm, wer der nächste potenzielle Gegner da wäre, aber die Mannschaft macht auf jeden Fall bislang in der ersten Runde richtig, richtig Bock. Wer mich auch richtig überrascht, ist Cameron Payne, von dem ich zwar überhaupt kein Fan bin irgendwie, aber man muss halt einfach anerkennen, dass er wirklich sehr stabil performt irgendwie. Und eine richtig wichtige Rolle auch als Backup von Chris Paul spielt und auch in den Spielen, wo Chris Paul halt nicht viel gespielt hat wegen seiner Verletzung, hat er das wirklich astrein gemacht so. Und ja, das überrascht mich eigentlich Spiel für Spiel, weil ich mir von den Spielern, die dann da auf dem Feld stehen mit hohen Spielanteilen, da wäre von meinem persönlichen Gefühl halt irgendwie die Ansage, ja, so expose den Mann, so lasst ihn werfen und attackiert ihn in der Defense, und gerade diese Denke ist eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt, weil er einfach wirklich richtig gut spielt.
Stimme ich dir zu, aber gerade der Punkt mit exposed ihn in der Defense, das ist halt für mich so die größte Überraschung, die man auch im Spiel jetzt von LeBron James so ein bisschen beobachten konnte, finde ich. Also die Sachen, die jetzt an ihm kritisiert werden, wie dass er nicht zurückläuft, nachdem es offensiv irgendwie nicht gut für die Lakers lief oder nachdem er einen Foul nicht bekommen hat, dass er früher in die Kabine geht und dass seine Körpersprache nicht so richtig passt, das sind eigentlich Sachen, die kann man fast die ganze Karriere von ihm schon kritisieren. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber das ist nichts, was jetzt irgendwie neu dazugekommen ist oder was einen jetzt überraschen könnte oder was den LeBron-Hatern irgendwie jetzt neuen Zündstoff liefert. Aber ich finde, dass er es nicht schafft, in der Offense so jemanden wie einen Cameron Payne halt ständig zu attackieren und richtig zu exposen, das ist das, was mir ehrlich Sorgen macht, weil, ich weiß nicht, vor 2, 3 Jahren hätte man dann halt gesehen, okay, LeBron bekommt den Ball, er macht das Tempo komplett langsam, nimmt jede Geschwindigkeit aus dem Spiel, lässt seine Mitspieler so viele Picks laufen, bis er einfach Cameron Payne gegenübersteht. Und entweder er packt ihn sich dann auf den Rücken und macht irgendwas Geiles aus dem Post, spielt einen Pass, kommt vielleicht zum Abschluss. Oder er rennt einfach in Vollspeed an ihm vorbei, lässt ihn zur Seite fliegen, geht Richtung Korb und dankt dann das Ding rein. Das sind die Sachen, die haben wir seit Jahrzehnten jetzt schon fast von LeBron James gegen kleine Gegenspieler gesehen und davon war halt gar nichts mehr übrig. Also er war total passiv, hat dann im dritten Viertel irgendwie noch so seinen persönlichen Three-Point-Contest ausgepackt. Dadurch hat er seine Stats wieder ein bisschen nach oben poliert und dann doch über 20 Punkte am Ende gehabt. Aber diese Passivität, die hat mich dann doch schon sehr überrascht. Man kann halt weiterhin nur hoffen, dass es jetzt in Game 6 dann wieder anders aussieht, selbst wenn AD nicht da ist, dass er dann wieder in den Vollgasmodus schaltet und merkt, dass er vermutlich 40, 50 Punkte machen muss, um hier einen Sieg zu
haben. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, dass, sorry Jonas, dass man schon fast davon ausgehen kann, dass LeBron, so wie er es in der Vergangenheit getan hat, auch mächtig ausflippen könnte, jetzt in dem Spiel oder den Spielen, die noch in der ersten Runde drin sind. Und was mich in dem Zusammenhang deshalb...
Aber ich hatte es halt echt schon erwartet.
Schon erwartet,
also hattest du es nicht auch vor...
habe ich da jetzt so rigoros drauf geantwortet. Was mich auch überrascht einfach in dem Zusammenhang mit LeBron, dass er natürlich versuchen, die Suns natürlich den Bereich innerhalb der Dreierlinie so gut es geht dicht zu machen. Aber gerade in dem Zusammenhang überrascht mich das einfach, wie sehr die Rollenspieler der Lakers einfach offene Catch-and-Shoot oder halbwegs offene Catch-and-Shoot-Dreier einfach verweigern. Also Leute wie KCP oder Caruso oder auch Schröder, die haben teilweise so gute Looks, die du einfach nimmst als Offense und die auch dann halt von LeBron James halt irgendwie ausgehen und die werden halt einfach der Reihe nach verweigert. Und natürlich trifft man den Dreier jetzt irgendwie nicht so gut wie zum Beispiel in der vergangenen Postseason, aber so, das, ich meine, wenn KCP auf dem Feld steht und keine Dreier wirft, dann hat er offensiv ja gar keine andere Daseinsberechtigung quasi, weil das ist ja seine Hauptaufgabe, Catch-and-Shoot-Dreier zu nehmen. Und wenn er die einfach verweigert, so, dann kann ich das einfach nicht nachvollziehen.
Ja, definitiv. Also verstehe ich auch nicht so richtig. Ist so ein bisschen die Frage, würde mich echt mal interessieren, was da so hinter den Kulissen bei den Lakers vielleicht auch ein bisschen abgeht. Ob da, ich weiß nicht, LeBron James Legacy so ein bisschen auf dem Spiel steht und das irgendwie alle belastet und sich keiner mehr traut, irgendwie die wichtigen Würfe zu nehmen, wäre vielleicht so eine Möglichkeit. Aber ich muss trotzdem nochmal auf LeBron zurückkommen. Das ist mir auch ehrlicherweise in der amerikanischen Berichterstattung fast ein bisschen zu sehr untergegangen. Der Typ ist ja nicht einfach irgendjemand. Und der ist in der Diskussion um den besten Spieler aller Zeiten. Viele sehen ihn als den besten Spieler aller Zeiten. Und dann muss man doch... Oder da muss man einfach erwarten können, dass so ein Spieler in so einer Serie dann einfach mal übernimmt. Ich meine, man sieht es bei allen anderen Superstars in der Liga gerade. Man sieht es bei Luka Doncic, der jetzt auch keine tollen Spieler um sich rum hat. Man sieht es bei einem Ja Morant, die packen dann halt mal 40, 50 Punkte aus. Und das kriegt LeBron einfach nicht hin. Also klar ist natürlich die Suns-Defense auch gut und Bridges macht einen super Job gegen LeBron. Ayton kann die meiste Zeit einfach unterm Korb parken und auf ihn warten. Dann wird es auch schwierig, im Poster irgendwas zu machen. Aber trotzdem finde ich da irgendwie ein bisschen schwierig auch, dass das teilweise so viel irgendwie nur auf den Rollenspielern rumgehackt wird. Na klar müssen die ihre Leistung bringen, aber ganz ehrlich, da erwarte ich von dem LeBron James dann trotzdem, dass er derjenige ist, der da irgendwie auch vorausgeht, der irgendwie seine Leute mitzieht und der ihnen irgendwie dieses Selbstvertrauen wieder gibt, damit sie diese Würfe nehmen. Und das sehe ich halt einfach überhaupt nicht. Also diese Körpersprache von LeBron, klar kennt man die über die gesamte Karriere, aber trotzdem, wenn das halt noch dazukommt zu einer schlechten Leistung, zu einer richtig schlechten Leistung von ihm selbst, dann ist es halt einfach nur ein Armutszeugnis für die Lakers, ganz ehrlich. Also das finde ich schon katastrophal und ich glaube auch ehrlicherweise nicht mehr dran, dass LeBron da jetzt in Game 6 zu Hause bei den Lakers hier plötzlich den Playoff-Schalter findet und da jetzt irgendwie 40 oder 50 Punkte auflegt. viel mehr könnte ich mir noch vorstellen, dass irgendwie ein Dennis Schröder oder so jemand, für den jetzt auch relativ viel auf dem Spiel steht, vermutlich, dass der halt mal irgendwie ein bisschen seine Aggressivität wiederfindet und dass dann tatsächlich dann doch wieder die Rollenspieler vielleicht ihre Würfe treffen. Und ja, da ist LeBron so ein bisschen drauf angewiesen.
Ja, ich find's, was das angeht, extrem spannend, was Bill Simmons als Prediction vor dem Game 5 in seinem Podcast erzählt hat. Ich kann mit der Theorie selber irgendwie nicht so richtig nicht viel anfangen, aber mich würde eure Meinung dazu interessieren. Und zwar meinte er, es ist für LeBron James das bessere Narrativ, wenn er die Suns in 7 Spielen schlägt und wenn er von 3-2 nochmal zurückkommt und man dann in seiner Last Dance Dokumentation, die irgendwie in ein paar Jahren über seine Karriere kommen wird, darüber sprechen kann, ja, die Lakers waren irgendwie total im Hintertreffen. Anthony Davis, der eigentliche aktuelle junge Superstar, war verletzt und raus und dann musste wieder er, LeBron James, alles auf seine Schulter nehmen und hat sie nach einer 3-2-Niederlage nochmal in die nächste Runde getragen. Und er meinte dann, deswegen könnte er sich für das Game 5 eben vorstellen, dass LeBron James ein bisschen passiver beginnt, schaut, ob die Rollenspieler funktionieren. Wenn sie ihre Dreier treffen, wäre er bereit, dann quasi mitzuziehen und zu gucken, ob man dann den Sieg holen kann. Aber wenn er merkt, dass er alles alleine machen muss, dann würde er sich die Kräfte eher aufheben, um es dann in einem Game 6 zu reißen und in einem Game 7 dann Anthony Davis wieder mit dabei zu haben. Fand ich relativ wild, als ich es gehört habe. Es ist aber genau so eingetreten, also zumindest bislang. Das Game 6 haben wir ja jetzt zumindest noch nicht gesehen. Je nachdem, wann ihr das hört, wisst ihr schon, ob es so gekommen ist oder nicht. Was haltet ihr davon?
Also finde ich eine ganz krude Theorie, ganz ehrlich. Das ist meiner Meinung nach kann sowas natürlich nur irgendein Medienschaffender aufstellen, der da irgendwie direkt aus einer Filmperspektive drauf guckt. Und ich glaube, LeBron James hat seine Legacy definitiv immer im Blick, entscheidet da extrem viel danach, was irgendwie so, ja, wie irgendwas sein Narrativ beeinflussen wird. Aber ganz ehrlich, ich glaube, für LeBrons Legacy ist es viel, viel schädlicher, wenn er da in der ersten Runde gegen die Suns überhaupt rausfliegt. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er es da irgendwie drauf ankommen lässt und sagt, okay, ich bin so irgendwie überzeugt von mir selbst, dass ich jetzt irgendwie auch einen 3-2-Rückstand allein einfach noch umdrehe, indem ich dann einfach mal Gas gebe. Also ganz ehrlich, wenn er dazu in der Lage wäre, dann hätte er das von Anfang an gemacht. Dann hätten sie die Suns gesweept. Dann hätten alle gesagt, boah, krass, was ist mit den Lakers los? LeBron kommt nach der Verletzung zurück. Boah, super schwer, krasser Titel. Und sie hauen direkt die Suns in der ersten Runde raus. Von dem her, ja, ist irgendwie jetzt eine natürlich mit der Leistung von LeBron in Game 5 irgendwo so eine Theorie, die so halb wahr geworden ist schon mal, aber kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Tim?
Ja, das wäre natürlich wieder so eine absolute Basketballromanze irgendwie, wenn LeBron jetzt wieder völlig ausflippt, 2 Spiele 50-Point-Triple-Doubles macht und die Lakers weiterkommen so, aber ja, wie realistisch das ist, habe ich wirklich auch gar keine Ahnung. Und ich lag mit meinen Predictions generell bislang auch noch gar nicht so gut. Deshalb halte ich mich da mal bedeckt. Was ich nur auch überraschend fand, irgendwie die 17,5 Field Goal Attempts, die LeBron dieses Jahr in den Playoffs nimmt, ist der zweitniedrigste Wert seiner ganzen Postseason-Karriere. So natürlich, jetzt im vergangenen Jahr in der Bubble hatte er statt 17,5 irgendwie ein bisschen über 18, also ist relativ ähnlich natürlich, und es waren jetzt auch bislang nur 5 Spiele so, das ist ja jetzt auch noch nicht so aussagekräftig, aber ja, also ich denke auch, dass man einfach irgendwie erwartet, dass der Mann das jetzt einfach erzwingt irgendwie, und das haben wir jetzt schon länger von LeBron irgendwie nicht gesehen, dass der wirklich so Sachen zwingt. Also natürlich hat er in Spielen in der Vergangenheit und auch in der jüngeren Vergangenheit irgendwie Sachen übernommen, aber LeBron ist halt jemand, der selten Sachen erzwingt, und das ist gerade irgendwie genau das, was viele NBA-Fans ja jetzt irgendwie von ihm fordern. Und es ist, wenn man ehrlich ist, das auch irgendwie nicht sein Game, dass er jetzt 50 Würfe in einem Spiel nimmt und dann so das Spiel gewinnt. Also natürlich hat er das auch gemacht, aber das ist jetzt irgendwie nicht so LeBron James-like. Aber Ja, ich wäre gespannt, das mal wieder zu sehen, diesen Modus, dass er den mal anschaltet und dann, wenn es dann immer noch nicht klappt, ja, dann so what, dann kann man wenigstens sagen, wir haben alles probiert.
Ja, sehe ich genauso. Würde ich mich auch drüber freuen. Als Vergleich vielleicht dazu, Luka Doncic hat 34 Würfe genommen, glaube ich, für seine 42 Punkte, die er in der Performance dahingelegt hat, über die wir eben gesprochen haben. Also deutlich, deutlich mehr erzwungen. Vielleicht gehen wir mal weg von Luka und LeBron hin zu einem dritten Spieler, der eine unfassbare Performance abgeliefert hat. Glücklicherweise konnte man in der Halbzeit von dem Lakers-Spiel dann umswitchen und sich die Portland Trailblazers gegen die Denver Nuggets anschauen. Und dort ist Damian Lillard ziemlich heiß gelaufen. Hat nur 24 Würfe gebraucht, wenn wir gerade schon über Field Goal Attempts sprechen, um 55 Punkte zu erzielen. Darunter zwei Dreier, die jeweils in die Overtime beziehungsweise in die Second Overtime dann geführt haben, und eine Wurfauswahl mal wieder an den Tag gelegt, wie man sie von ihm schon fast erwartet und fast gewohnt ist. Also ich muss sagen, bei dem Dreier, der dann zur zweiten Overtime ging, da saß ich da und dachte, ja, okay, jetzt nimmt er halt einen und dann geht es da nochmal weiter. Also man erwartet das bei ihm schon und das ist einfach unfassbar. Also für mich gibt es keinen Spieler, bei dem ich mit einer 2-Punkte-Führung oder mit 3 Punkte vorne und noch ein paar Sekunden auf der Uhr so viel Schiss hätte als gegnerisches Team wie bei Damian Lillard.
Steph Curry. Ja, ist ganz witzig, weil ich Anfang der Woche noch gedacht habe, naja, irgendwie so ein bisschen geht mir dieses ganze Dame-Time, bester Klatschspieler-Narrativ bei Dame so ein bisschen auf die Nerven und ein bisschen zu weit. Und ich habe teilweise schon so ein bisschen gedacht, naja, es wird so ein bisschen zur Self-Fulfilling Prophecy. Alle reden irgendwie darüber, die Zeit ist irgendwie, läuft runter am Ende vom Spiel und dann heißt es immer, ja, gib Dame einfach den Ball und dann wird es schon laufen. Ja, jetzt hat er mal wieder gezeigt, gut, sie haben das Spiel letztendlich verloren, muss man auch dazu sagen. Was auch total faszinierend ist, dass man mit so einer Performance dann am Ende das Spiel verliert, sagt viel über die anderen Blazers aus. Aber die Performance von Lillard war einfach nur krass. Also ich glaube, ja, er hat einen Rekord nach dem anderen gebrochen, aber noch faszinierender fand ich eigentlich fast die Reaktion der anderen Spieler,
Ja.
NBA-Spieler oder auch seines Gegenspielers Austin Rivers. Der hat danach irgendwie getwittert: Bro, he wasn't missing for shit. I had one in his one hand in his face, two hands in his face. I'm like, what the fuck is this? Ja, Durant war ähnlich. Der hat dann irgendwann nur geschrieben: Ja, I have no words to describe this masterpiece und God Mode. Also die komplette NBA-Welt hat Dame da ziemlich abgefeiert, und definitiv auch zu Recht.
Ja, ich fand es auch, also unfasslich. Also keine, ich mir fehlen auch irgendwie die Worte, weil wie Jonas das schon sagte, irgendwie geht der Mann einfach raus und ohne viel Tamtam läuft er übers Feld und dann macht er halt seine Sachen so. Und so der bleibt dabei bei seiner ganzen Sache einfach immer so real und das begeistert mich irgendwie und ja, das hat mich jetzt in den vergangenen Jahren auch immer mehr irgendwie zum Damian Lillard Fan gemacht, weil der Mann ist einfach am Ballen, so egal was er macht. Der ist dabei irgendwie sehr authentisch und irgendwie auf eine Weise auch sympathisch, obwohl er natürlich auch ein Stück weit immer sehr selbstbewusst irgendwie auftritt, so, aber auch immer begründet. Also seine Aktionen haben irgendwie Hand und Fuß und ja, ich finde das einfach, diese Story einfach sehr, sehr nice, die Damian Lillard irgendwie jetzt in den vergangenen Jahren so geschrieben hat.
Ja, er bringt es halt einfach, ne? Von mir aus kannst du so viel Shit-talken und so größenwahnsinnig sein, wie du möchtest. Wenn du dann Nacht für Nacht diese Würfe auspackst und triffst, ja, dann mach von mir aus so weiter. Denkt ihr, dass die Coaches es jetzt so langsam verstanden haben, dass man mit noch 6 Sekunden auf der Uhr und hat 3 Punkte Führung, Ballbesitz Portland, vielleicht besser einfach mal direkt foult und ihn für 2 an die Linie schickt, anstatt ihn ständig diese Würfe da
Ja, aber
reinknallen
es
zu
muss
lassen?
natürlich auch
Habe ich
die
nicht so richtig
Situation
verstanden.
dafür
Also
gegeben
Malone hat
sein,
das ja
ne? Also
mehrmals
du kannst
gemacht.
ja nicht einfach sagen, permanent, ja, wir faulen jetzt so oder so, weil du musst ja dieses Foul dann möglichst innerhalb der allerersten Sekunde machen, weil danach ist es ja schon zu spät. Und wenn sich die Situation dafür einfach nicht ergibt, dann, ja, dann ist das natürlich ärgerlich, aber in der NBA, die wir heute erleben, wo jeder All-Star-Guard in der Lage ist, für jeden Scheiß irgendwie Fouls zu kriegen, ist mir das auch einfach teilweise
viel zu heiß. Ja, verstehe ich, aber man... Die Situationen waren ja aber teilweise schon so, dass er sich da Michael Porter Jr. erst ordentlich zurechtgestellt hat, dann später, ich weiß nicht, wer ihn verteidigt hat, ob es Morris war, Rivers war es in einer Situation auf jeden Fall auch. Da hätte man ihn schon noch, während er den Wurf irgendwie vorbereitet, glaube ich,
faulen können. Ja, aber wie können, denn?
Ohne,
aber
dass
wie
es einen Wurf faul gibt.
Er rennt halt ja, aber rein. Er sieht ja, dass er sieht ja deine Intention. Ja. Und er wartet ja nur darauf. Ja, also ich finde, dass wenn der Ball einmal drin ist, dann ja ist es nicht mehr möglich zu faulen.
Also ich finde. Ja, zum einen das und zum anderen hat man auch noch gesehen. Ich meine, es gab, ich glaube, zum Ende der regulären Spielzeit auch einen Foul-Call von Austin Rivers, wo eigentlich gar nichts war. Der hatte irgendwie, er ihn überhaupt berührt hat, und das hatten die Nuggets wahrscheinlich auch noch so ein bisschen im Kopf, dass halt Lillard auch ein Spieler ist, der dann halt auch relativ schnell die Fouls bekommt. Also zum einen versteht er es ähnlich wie ein James Harden wahrscheinlich, einfach halt aus allem irgendwie einen Foul zu machen. Und wenn du dann so, du rechnest ja damit. Du rechnest ja in dem Moment mit 5 Sekunden auf der Uhr irgendwie damit, okay, ich muss jetzt entweder einen Wurf loskriegen, sobald jemand kommt, der wird mich foulen, dann gehe ich zum Wurf hoch, fertig. Also von dem her ist es, glaube ich, schon vermutlich nicht ganz so einfach, aber ja, sieht natürlich trotzdem dumm aus, ne? Also hätte mich da schon mal interessiert, da hätte ich mal gerne irgendwie in der Auszeit von Mike Malone reingehört und mal erfahren, was er da seinen Leuten gesagt hat.
Ja, von mir aus schickt 3 oder 4 Leute auf ihn drauf und dann zwing halt noch einen anderen irgendwie einen offenen Dreier treffen zu müssen oder so. Es war ja wirklich keiner der Blazers hat irgendwie ein gutes Spiel gemacht.
Herr Robert Covington. Ja, du kannst. da musst du doch aber auch wirklich Dank. Verzweifeln, oder? Du haust da ein Ding nach dem anderen rein und dann kommt Covington und verstopft einfach 2 komplett offene Dunks. Weiß nicht. Also schon echt bitter.
Aber das macht,
das ganze
Szenario macht für mich diesen Buzzerbeater zur zweiten Overtime dann einfach noch viel faszinierender, wie er einfach diesen Move so exzellent vorbereitet, dass er halt diese Bewegung, ich glaube Austin Rivers verteidigt ihn in dem Moment, wo er diesen Stepback-Dreier nimmt zur zweiten OT, läuft er ja erst noch in ihn rein, um dann mit einem Spin-Move, glaube ich, einen Stepback zu machen, und es ist einfach so hervorragend gemacht und es ist auch also so schwer zu verteidigen, weil du in dem Moment ja so nah an einem Foul bist, weil du als Verteidiger einfach diesen Weg nach vorne versuchst zu gehen. Und deshalb, also dieser ganze Move ist so schön anzusehen. Und es ist einfach eine richtige Genugtuung, sich das anzugucken.
Ja, und es ist so kontrolliert. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie erzwungen war oder dass es ein Lucky Shot war oder sonst irgendwas. Ja. Also beide Buzzerbeater waren eigentlich komplett kontrolliert. Und du würdest wahrscheinlich sagen, okay, der macht 8 von 10 davon. Das ist das total Bekloppte bei Lillard, finde ich. Aber vielleicht noch auch so ein bisschen Zeugnis von seinem Selbstbewusstsein. Er hat danach auf seinem Instagram-Kanal auch noch eine Kampfansage Richtung Denver geschickt. Er läuft so ein bisschen, ist ein Bild, er läuft ja gerade zurück in die Kabine und hinter ihm sind die ganzen Nuggets-Fans, die da irgendwie ihn auslachen und ja so ein bisschen ja ihm anzeigen, dass sie gerade Spiel verloren haben, und da steht nur von ihm drunter: same shit that make you laugh will make you cry, first to 4. Und ich finde, das ist auch wieder so typisch Damian Lillard, direkt wieder die Kampfansage, scheiß drauf, abgehakt, wer zuletzt lacht, wir holen uns das Ding, und das ist einfach krass. Also der Typ hat einfach so ein Selbstbewusstsein, und ich finde es in dem Fall dann irgendwie auch bei ihm nicht wirklich arrogant, weil er halt auch einfach immer liefert, zumindest er persönlich. Dass es dann für die Blazers meistens doch nicht dazu reicht, dass sie irgendwie eine Serie gewinnen. Können wir gleich noch zu den Tipps kommen. Ist natürlich eine andere Story, aber Damian Lillard liefert einfach ab. Und ich glaube auch, um es mal vorwegzunehmen, mein Tipp ist, dass die Blazers sich jetzt das 6. Spiel zu Hause holen und Denver dann im 7. Spiel gewinnt.
Also ich gehe auch mit Denver, aber ich glaube, wir dürfen im nächsten Spiel eine absolute Jokic-Masterclass bestaunen, und ich gehe mit den Nuggets in 6. Und was man, glaube ich, generell mal festhalten kann, ist, wie nice generell die Serien der Nuggets gegen die Blazers in der Vergangenheit war, da fällt mir unter anderem die ein mit dem Spiel 7, wo CJ einfach komplett ausflippt. Also sowohl die Serie in der Vergangenheit auch als auch diese aktuelle Serie, die sind einfach richtig nice. Machen Bock, sich anzugucken.
Ja, finde ich. Finde ich definitiv auch. Ich glaube auch, dass wir jetzt wieder 7 Spiele sehen werden und ich würde dann, um die dritte Möglichkeit noch vollständig zu machen, ich würde mit Portland gehen, weil ich glaube, dass CJ McCollum halt einfach noch keins dieser Spiele hatte, die er eigentlich in jeder Serie irgendwann mal hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht sogar erst im möglichen Game 7 der Faktor wird, der auf einmal die Serie verändert, weil aktuell muss Denver ja nicht großartig damit rechnen, dass von ihm allzu viel kommt.
Sehr schön. Dann lasst uns doch mal aus dem Westen in den Osten wandern. Da stehen die Zweitrundenserien schon beide fest. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit The Battle of the East an, wie wir es so ein bisschen genannt haben, auch in unserer Preview, beziehungsweise in deiner Preview, Tim, ist zu finden auf unserem Blog, thevibesmagazine.com. Da hat Tim eine recht ausführliche Preview zu dem Spiel der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks geschrieben. Sag doch mal so ein bisschen, wie du die Serie siehst, Tim.
Ja, ich glaube, insgesamt können wir da eine sehr, sehr spannende Serie erwarten, weil wir einfach unglaubliche Star-Power haben. Also bei den Nets natürlich offensichtlich. Mare sitzt auch im NBA-Jam-Trikot hier. Sehr nice. Ich glaube, die Bucks haben insgesamt oder sind vielleicht eines der ein oder vielleicht das einzige Team, das die Art an Spieler hat, die einfach dagegen halten können und in der Lage sind, die drei, also Irving, Harden und Durant auch natürlich nicht irgendwie auszuschalten, aber zumindest in einer Art und Weise zu verteidigen, mit der man halt gerne leben oder leben kann. Natürlich kann man die nie irgendwie vollständig ausschalten oder limitieren, aber ich glaube, die Bucks haben da schon das passende Spielerpersonal und das macht das Ganze halt irgendwie so spannend, weil man stellt sich vor, Drew Holiday schafft es, James Harden soweit möglich irgendwie einzuschränken, dann sehe ich da einfach schon, allein wenn das passieren würde, schon realistische Chancen für Milwaukee, die Serie zu gewinnen. Und das, was würde das denn bedeuten, wenn Milwaukee diese Serie gegen Brooklyn gewinnt? Was würde dann im Sommer mit James Harden passieren? Das wäre ja wieder der reinste Slander. Durant würde auch nur nachgesagt bekommen, er könnte nur mit Golden State irgendwie mit absoluten Superteams gewinnen, obwohl er das natürlich jetzt auch irgendwie hat. Aber dann würde diese ganze Kyrie-Saga auch wieder anfangen. Also das hat einfach richtig Brisanz, diese Serie. Und wenn man sich vorstellt, dass es andersrum ausgeht, dass die Nets gewinnen, dann ist natürlich auch ordentlich Unruhe irgendwie in Milwaukee, weil dann ja quasi sicher ist, dass Coach Budenholzer wohl die Franchise verlassen wird, der ja wohl den Medien nach wohl mehr oder weniger auch auf dem Hot Seat sitzt. Für Giannis geht es natürlich auch um viel. Der hat jetzt einen dicken Vertrag irgendwie in Milwaukee unterschrieben und hat gesagt, er möchte auch in Zukunft irgendwie bei der Franchise bleiben. Und Stand jetzt ist er halt noch nicht so der Born-Winner, der die Serien gewinnt und dich ins Finale trägt. So. Von daher geht es da wirklich um richtig, richtig viel. Und die Matchups passen, die Stars sind dabei und ich weiß nicht, was man noch viel mehr in einer Playoff-Serie haben will. Das Einzige, was da jetzt vielleicht noch irgendwie fehlt, ist so eine Prise LeBron oder so, aber ist auch ganz angenehm, mal den Osten ohne LeBron zu sehen.
Das stimmt auf jeden Fall. Weil du die Matchups gerade angesprochen hast, wie siehst du denn tatsächlich am Ende dann die einzelnen Paarungen der Stars, wenn man da so ein bisschen guckt, wer wird wohl wen verteidigen? Du gehst jetzt davon aus, dass Holiday versuchen wird, James Harden rauszunehmen. Wen stellen sie dann gegen Kyrie? Siehst du da Middleton irgendwie mit einer guten Chance oder dann eher ein anderer Rollenspieler? Was macht Giannis und KD? Meinst du, die verteidigen sich direkt gegenseitig? Wir hatten ja auch schon zwei sehr, sehr geile Regular-Season-Spiele der beiden. Da gab es Possessions, wo auf jeden Fall Giannis dann KD verteidigt hat, hat ihn auch einmal böse abgeräumt, wenn ihr den Block noch in Erinnerung habt. Wie siehst du da die einzelnen Aufeinandertreffen der Topstars?
Ja, das wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die Minuten da generell gestaffelt werden von beiden Teams. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es jetzt quasi das vierte Viertel ist und du versuchst, den besten Spieler mit deinem besten Verteidiger zu defenden, dann würde ich davon ausgehen, dass, wie gesagt, Holiday dann gegen Harden spielt. Dann sehe ich PJ Tucker gegen Kevin Durant. Was mir persönlich eigentlich immer sehr gut gefallen hat, zum Beispiel in den Rockets-Warriors-Serien. Und dann würde ich tatsächlich mit entweder Middleton oder vielleicht sogar auch Pat Connaughton gegen Kyrie spielen. Weil das, auch wenn es irgendwie absurd klingt, ist Kyrie dann ja irgendwie das kleinste Übel von den drei. Auch wenn der natürlich auch seine Monster-Performances raushauen kann irgendwie, aber ich denke mal, so würde ich das dann irgendwie spielen und dann hätte man Giannis noch als Helpside-Defender und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man da schon das ein oder andere Double-Team sehen wird, um ja, halt möglich, also im besten Falle für Milwaukee wäre es natürlich, wenn Spieler wie Claxton viele Abschlüsse nehmen, so, aber ja, da wird man dann natürlich sehen, wie das dann sich entwickelt, aber ja, das wären so die Matchups, mit denen ich rechne.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich auch mal gespannt. Also gerade wen Holiday verteidigt, können wir auch gut vorstellen, dass Holiday teilweise Kyrie übernimmt und Middleton, der ja definitiv auch kein schlechter Verteidiger ist, sich Harden vorknöpft. Da werden die Bucks sicherlich auch ein Stück weit ausprobieren und immer mal wieder, wie das so häufig passiert, einfach auch verschiedene Problemstellungen den Nets aufgeben, die sie dann lösen müssen. Das wird definitiv interessant. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass die Matchups für die Bucks auf jeden Fall sehr, sehr gut schon mal aussehen, wenn man das gegen die Nets überhaupt sagen kann. Interessant finde ich es aber auch auf der anderen Seite. Also, das wird für mich ist für mich das ganz große Fragezeichen in dieser Serie. Was passiert, wenn die Bucks es mit ihrer Defense schaffen, die Nets einigermaßen zu verteidigen? Und die nicht irgendwie wie bisher in der Serie gegen die Celtics im Schnitt irgendwie 128 Punkte, 129 Punkte auflegen, schaffen die Nets es irgendwie, die Bucks am Scoren zu hindern. Das wird, glaube ich, echt mal interessant in der Serie. Bisher war die Defense der Nets nie so wirklich relevant, weil sie einfach so viel Offensivpower haben, dass sie einfach alles aus der Halle schießen. Das wird gegen die Bucks ja, wahrscheinlich streckenweise auch passieren, weil du kannst sie einfach nicht stoppen, vor allem wenn dann noch Harris irgendwie seine nebendran steht und auch noch seine offenen Dreier reinballert. Aber trotzdem glaube ich, dass die Bucks es streckenweise schaffen werden, Stops zu generieren. Und auf der anderen Seite bin ich dann mal gespannt, ob die Nets-Defense gegen die Bucks-Offense einigermaßen dagegenhalten kann. Weil da hat man ehrlicherweise bisher auch noch nicht wirklich viel gesehen. Und da sind die Matchups grundsätzlich auch wieder gut für die Bucks, ne?
Ja, kann man auf jeden Fall so sehen, wobei ich sagen muss, dass die individuelle Verteidigung teilweise bei den Nets, gerade in den letzten Spielen gegen die Celtics, aber auch schon so am Ende der Regular Season, gar nicht so verkehrt war. Also ein Kevin Durant hat immer wieder auch einigermaßen gut geholfen, den Korb zu beschützen, hat ein paar Blocks eingesammelt. James Harden ist bei weitem kein so schlechter Verteidiger mehr, wie er es vielleicht früher mal war. Auch jetzt nicht nur im Post, sondern er ist auch in der Lage, irgendwie hier und da mal einen Steal gegen kleinere Guards zu holen, die alle schön vor sich zu halten. Von daher glaube ich am Ende schon, dass die Nets genug haben werden, um die Bucks irgendwie einzudämmen. Und auf der anderen Seite sehe ich dann halt diese All-Time-Offense der Nets noch mal ein Stück weit stärker als die wirklich sehr, sehr gute Verteidigung der Bucks. Von daher würde es mich schon am Ende dennoch ein bisschen überraschen, wenn die Nets in der Runde dann schon rausgehen. Ich glaube, die setzen sich da durch gegen Milwaukee.
Also ich sehe das gar nicht so eindeutig. Auch sagen.
Okay. Erzähl uns mehr.
Also es ist natürlich irgendwie bei so einer Serie irgendwie auch viel irgendwie so, wenn das passiert, dann das. So ist ja einfach simpel zu sagen, aber ich glaube, wenn, also ich sehe das gar nicht so, dass die Nets irgendwie gute Matchups für Milwaukee hätten, weil also wenn ich mir das so auf dem Papier durchlese, dann sehe ich da wirklich eigentlich kaum gute Matchups. Weil möchte man jetzt, dass ein Giannis gegen Kevin Durant spielt, möchte man wahrscheinlich nicht. Wird auch wahrscheinlich die meiste Zeit gar nicht so sein, sondern ich gehe davon aus, dass es so wie in einer regulären Saison sein wird, dass entweder DeAndre Jordan oder der hat natürlich jetzt in der ersten Serie gar nicht gespielt, glaube ich, aber dass es dann halt Nicholas Claxton sein wird, der gegen Giannis spielt. Gut, dann hat man Durant wird dann wohl oder übel gegen Holiday wahrscheinlich eher nicht, aber dann gegen Middleton spielen. Und dann, also das ist, finde ich, alles so nicht optimal. So, dann stellt man wen, dann spielt man dann mit Bruce Brown gegen Jrue Holiday oder also das haut mich alles irgendwie nicht.
Ja, oder mit Harden. Also ich
ja, aber Harden gegen Holiday?
Ich glaube, Harden defensiv. Ja, das ist auf der offensiven Milwaukee-Seite kein so.
Ja, aber also das Harden jetzt kein Zustand. Nicht der schlechte Defender ist, für den er immer gemacht wird, da gebe ich denen ja natürlich recht, aber da muss man sich aber auch angucken, welche Leute Harden in der Vergangenheit so verteidigt hat. Dann waren das einfach Leute.
Ja, aber Holiday ist jetzt auch kein begnadeter Scorer.
Ja, nein, das Scorer, möchte ich damit ja auch also gar nicht sagen, aber es geht mir einfach um den Spielstil, den Holiday hat. Und das ist einfach jemand, den Harden in der Vergangenheit üblicherweise nicht verteidigt hat. Weil Harden in letzter Zeit oder in der Vergangenheit entweder Shooter verteidigt hat oder halt kleinere Big Men. So, und dabei sah er gut aus oder besser aus, als er irgendwie gemacht wird. Aber gegen Leute, die wirklich am Perimeter spielen und durch irgendwelche Moves und Pick and Rolls agieren, da sehe ich halt Harden so überhaupt nicht. Und andererseits möchte man bestimmt auch nicht, dass deine Superstars, von denen du ja offensiv so dermaßen abhängst, gerade auch im Großen und Ganzen, weil im Prinzip hängt die ganze Serie der Nets ja im Prinzip nur von deren Offense ab. Und dann möchtest du ja nicht, dass deine Superstars in der Defensive halt einfach quasi sich verbrennen. Und deshalb ja, wird man das phasenweise sicher sehen, dass Stars, also gerade die Brooklyn Stars gegen irgendwelche anderen Stars spielen, aber ich glaube, über die allermeiste Zeit wird man das versuchen zu vermeiden.
Ich glaube trotzdem, dass du die Matchups irgendwie so dir zusammenbasteln kannst, dass du vernünftige Verteidiger dagegen gegen Milwaukee hast. Wenn du, keine Ahnung, ein Griffin oder ein Jeff Green, das sind sicher nicht perfekte Verteidiger für Giannis Antetokounmpo, weil da gibt es vermutlich vielleicht Davis, aber sonst kann ihn keiner richtig verteidigen. Aber dann stellst du die dahin, die sollen sich in den Weg stellen, die sollen irgendwie das ein oder andere Charge ziehen und ansonsten werden sie halt überdankt von Giannis. Okay, den kann man teilweise nicht stoppen. Dann könntest du Bruce Brown gegen Holiday stellen, Middleton und Durant, okay. Kyrie stellst du irgendwie in die Ecke zu Connaughton und Harden stellst du in die andere Ecke zu PJ Tucker, wo sie nicht viel machen müssen. Und dann kann, glaube ich, ein Bruce Brown so einen Spieler wie Holiday schon einigermaßen in Schach halten. Durant gegen Middleton ist für mich, egal auf welcher Seite vom Feld, ein Sieg dann für die Nets. Und dann kommt es halt drauf an, was Giannis da tatsächlich so an Vorteilen rausspielen kann. Und ich glaube nicht, dass er dann genug machen kann gegen eine Defense, die wieder anfängt hier zu mauern und irgendwie den Weg zum Korb eng zu machen und Körper einfach gegen ihn schmeißt. Und dann haben sie ja Griffin, wenn Green wieder fit wird, Claxton und DeAndre Jordan, 4 Stück, 24 Fouls, die sie alle auf Giannis Antetokounmpo einprügeln können.
Ja, okay, also ich kann nachvollziehen, was du sagen möchtest. Ja, bin ich anderer Meinung, aber ist ja auch okay.
Wird geil sein zu sehen, also keine Frage, dass das geile Spiele werden, da sind wir uns ja sowieso einig. Mal schauen, ziehen wir dann ein kurzes Fazit nach den ersten 2, 3 Spielen nächste Woche.
Okay, dann lasst uns doch mal weitergehen zur nächsten Serie im Osten. Und zwar spielen da die Atlanta Hawks gegen die Philadelphia 76ers. Vor der ersten Runde hätte ich da noch gesagt, könnte ein relativ einfaches Matchup eigentlich für die 76ers werden. Jetzt muss man aber sagen, bei denen fällt Joel Embiid aus. Man weiß gar nicht so richtig, was er hat. Scheinbar irgendeine Zerrung für Game 1 ist auf jeden Fall schon mal fraglich. Das wird auf jeden Fall interessant. Wenn Joel Embiid da fit ist, dann ja, glaube ich immer noch, dass die Sixers sich da relativ klar durchsetzen können. Ohne Joel Embiid ist die Serie dann ja auf jeden Fall deutlich offener. Zumal die Hawks ja in der Serie gegen die Knicks schon gezeigt haben, dass sie auch durchaus ernst zu nehmen sind. Wobei man da natürlich das auch immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen einsortieren muss, dass die Hawks speziell in der Defense da halt gegen eine Knicks-Offense gespielt hat, die nicht wirklich viele Waffen hat. Sorry, Tim, aber da wirst du mir trotzdem recht geben. Und da sieht es bei den 76ers natürlich schon ganz anders aus. Also da bin ich aber trotzdem auch gespannt. Ich glaube, die Serie wird auch, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie spannender wird, als man es vielleicht im Vorfeld so zum Beginn der Playoffs erwartet hätte.
Ja, ich finde die Serie an sich eigentlich auch jetzt gerade nach der Serie, die Atlanta gespielt hat und mit der Verletzung von Embiid, finde ich dieses Matchup eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen, weil auch wenn das jetzt zu meinem Nachteil war, irgendwie war Trae Young schon richtig sick. Die anderen Jungs bei Atlanta, so wie Bogdanovic, den fand ich in der ersten Runde auch richtig, richtig stark. Capella war wirklich überzeugend. Und auch DeAndre Hunter hat phasenweise richtig gut gespielt. Also das ist auf jeden Fall keine Laufkundschaft irgendwie. Und ich glaube, letztendlich kommt einfach alles darauf an, wie fit Embiid sein wird, wie viele Spiele er machen kann. Hat er irgendwie einen Meniskusriss, also einen kleineren Riss, also nicht den ganzen Meniskus gerissen. Also er soll wohl damit spielen können irgendwie, aber halt wohl nicht bei 100%. Und dann muss man, glaube ich, erstmal gucken, was das dann genau bedeutet, was denn 90% oder 80 oder 70 oder 60% Joel Embiid heißen. Und dann kann Ben Simmons endlich mal zeigen, dass er damals zu Recht Rookie of the Year geworden ist und ein guter NBA-Spieler ist, mit dem man Erfolg haben kann und dass es richtig war, dass sie ihn nicht gegen James Harden getradet haben und. Also ich glaube, da haben einige Spieler die Chance, sich auf Playoff-Niveau zu etablieren in der Liga. Ob es jetzt Trae Young ist, oder Ben Simmons oder selbst auch Tobias Harris und oder auch Joel Embiid, wenn der jetzt sagt, ja, okay, ich bin nur 80%, aber trotzdem völlig eskaliert, dann würde das ja auch schon was heißen.
Ja, extrem schade, dass er sich überhaupt erstmal wieder verletzt hat. Ne? Der Joel Embiid spielt ja so eine krasse Saison schon. Ich hätte es mega geil gefunden, ihnen in den Finals dann hoffentlich auch gegen entweder Milwaukee oder die Nets halt zu sehen, als den ultradominanten Center, was man ja jetzt die letzten Jahre dann doch nicht immer bewundern konnte bei der Art und Weise, wie halt hauptsächlich Basketball gespielt wird. Jetzt ist er wieder verletzt. Ich habe im ersten Moment bei einem teilweise gerissenen Meniskus gedacht, okay, das war es jetzt komplett für die Saison. Keine Ahnung, ich kenne mich halt da jetzt nicht so wirklich gut aus, aber ich war sehr überrascht, als dann da stand, okay, vielleicht kann er doch irgendwann im Laufe der Serie mit eingreifen. Das hätte ich so gar nicht erwartet gehabt, umso besser. Auf Atlanta-Seite hängt halt wenig verwunderlich viel wieder von Trae Young ab. Ne? Sie haben zwar als Team eine gute Offense gespielt gegen die Knicks, aber Trae hat halt alles irgendwie initiiert und hat immer dann übernommen, wenn es irgendwie doch mal ein bisschen knapper wurde, egal ob mit dem Zug zur Zone oder von draußen. Und da sind die Sixers halt mega geil auf der anderen Seite aufgestellt. Ne? Mit einem Ben Simmons, den du gerade angesprochen hast, auch mit einem Thybul oder selbst mit einem Danny Green. Das sind schon Verteidiger, die irgendwie so einen Guard ganz gut in den Griff bekommen können. Und wenn man dann für wie viele Minuten Young auch immer spielt, für seine 40 oder so, die ganze Zeit entweder Ben Simmons oder Matisse Thybul als Gegenspieler gegenüberstehen hat, dann ist das schon nochmal ein anderes Niveau als bei den Knicks, auch wenn die Knicks eine starke Defense haben, aber die individuellen Guard-Verteidiger sind halt dann nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und dann mal schauen, was Ice Trae da so auspacken kann, ob er nochmal so eine Serie in sich hat wie jetzt gegen New York.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch auf jeden Fall auf die Defense der Hawks gespannt, ehrlicherweise. Also es sah jetzt gegen die Knicks deutlich besser aus, als man es vielleicht gedacht hätte, was aber tendenziell auch einfach daran liegen könnte, wie vorhin schon erwähnt, dass die Knicks einfach keine wahnsinnig gute Offense haben. Und dann auch noch einen Julius Randle, ja, als Fixpunkt, der wirklich keine gute Playoffs gespielt hat. Das sieht bei den 76ers natürlich auch ein bisschen anders aus. Und vielleicht, also ich meine, es kommt teilweise Simmons ja auch ein Stück weit entgegen von der Spielweise, dass er vielleicht, so wie er es jetzt auch gegen die Wizards gemacht hat im gestrigen Spiel, teilweise sogar wieder auf Center agiert. man dann Simmons in Transition hat, der sich dann da im Dunker-Spot irgendwie aufhält, drumherum stellt man die ganzen Schützen und dann ist es durchaus auch eine ziemlich potente Offense, zumindest wenn Seth Curry, Danny Green und Co. ihre Dreier treffen. Aber das sieht ja bisher ganz gut aus. Von dem her glaube ich, dass es eine ziemlich unterhaltsame Serie werden könnte und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich würde aber, um das mal vorwegzunehmen, trotzdem natürlich mit dem Favorit in dem Fall, mit den 76ers gehen. Oder traut ihr euch da einen Bold Pick zu und geht mit den Hawks?
Nö, ich würde ein ganz solides 4-2, Philly in 6. Das finde ich realistisch.
Ja, das hört sich sehr vernünftig an. Ich glaube auch, dass Philly vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise Trae Young auch defensiv attackieren wird. Das fand ich in der Knicks-Serie so ein bisschen enttäuschend, eigentlich bis zum Schluss. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, LeBron vielleicht stärker gegen Payne ziehen lassen und so. Warum nicht ständig Julius Randle gegen Trae Young switchen und versuchen, die ins 1-1 zu bekommen? Oder dann jetzt bei den Philadelphia 76ers einen Tobias Harris, einen Ben Simmons. Die müssten alle theoretisch in der Lage sein, eigentlich mit Trae Young so ziemlich zu machen, was sie wollen und dann eben Punkte zu generieren. Von daher denke ich, selbst ohne einen Embiid kommt Philly trotzdem weiter. Okay, haben wir die Spiele und die Serien im Prinzip alle durch. Ein kleines Thema, was wir vielleicht noch kurz anreißen können, wo mich auch eure Meinung zu interessiert und vielleicht eure Prediction, was da jetzt in Zukunft noch so auf uns zukommen könnte, sind die Boston Celtics. Da kam gestern die News rein, dass Danny Ainge als Head of Basketball Operations da zurücktreten wird. Und was mich deutlich mehr überrascht hat als die Meldung war, dass sein Nachfolger Brad Stevens sein wird. Also der bisherige Coach der Celtics wechselt jetzt ins Front Office. Ist noch nicht klar, wer dann sein Nachfolger auf der Bank werden wird. Ziemlich verrückter Move, oder? Habe ich jetzt zumindest noch nicht so oft in der NBA erlebt. Ich glaube, ich habe kein Beispiel parat, bei dem das direkt so reibungslos übergegangen ist von im einen Moment Coach, im nächsten Moment im Front Office. Wie habt ihr das wahrgenommen? Aber ich meine, er war dazwischen irgendwie noch
nicht sicher, Kombination aus Coach und GM gab es ja wohl schon, unter anderem auch Tom Thibodeau in Minnesota.
Aber Danny Ainge selbst, oder? Der war doch Spieler, dann kurz Coach bei den Utah Jazz, glaube ich. Oder Jazz oder Suns, weiß ich gar nicht genau. Und dann ist er doch relativ schnell ins Front Office bei den Celtics gewechselt, oder?
Ich bin überfragt.
Okay, was ich meinte, ist, dass du quasi direkt im einen Moment Coach in der Franchise bist und dann gehst du ins Front Office, bleibst aber innerhalb der gleichen Organisation quasi. Das wüsste ich jetzt nicht, dass das jemals so passiert ist.
Ja, also finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Entscheidung. Ich bin gespannt, wie die Celtics da in Zukunft mitfahren werden. Es hat sich ja so ein bisschen angedeutet, Danny Ainge wurde viel kritisiert in letzter Zeit, es gab ja fast schon ein dauerhaftes Meme mit allen Trades, die Danny Ainge almost gemacht hat, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, wobei man da auch sagen muss, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, wird teilweise mittlerweile ein bisschen zu negativ gesehen, was er bei den Celtics gemacht hat. Die letzten Jahre waren sicherlich nicht wahnsinnig gut. Aber er hat natürlich auch echt sehr lange bei den Celtics gearbeitet, ist seit 2003 dort im Front Office, 2008 noch Executive of the Year geworden bei der letzten Championship von den Celtics und hat dann natürlich auch einige wichtige Trades eingefädelt. Habt ihr was gehört über die Hintergründe? Also hat das, ich glaube, ganz offiziell wurde ja gesagt, ja, war eine Entscheidung von Danny Ainge, er möchte irgendwie nicht mehr, die Belastung ist ihm zu hoch. So in die Richtung, aber kauft ihr ihm das ab oder glaubt ihr, dass das schon auch an der enttäuschenden Saison der Celtics liegt?
Ich hab nichts gehört zu den Hintergründen von Danny Ainge. Ich habe wohl davon gelesen, dass Brad Stevens das wohl relativ dankend angenommen hat, dass ihm die Coaching-Rolle wohl irgendwie über den Kopf gestiegen ist, also dass er sind das wohl, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber wohl irgendwie überfordert hat oder so, oder ihm das halt zu viel wurde, aber dass er sich die Rolle in der Franchise gerne, also dass er eine Rolle in der Franchise gerne beibehalten würde, so, also das habe ich zu Brad Stevens gelesen, aber zu den Hintergründen von Danny Ainge weiß ich jetzt gar nichts, habe ich auch nichts dazu gelesen. Marius, was ist bei dir? Hast du irgendwas gehört?
Also bei Danny Ainge war es zumindest letztes Jahr bei der Bubble schon so, dass man sich gar nicht so sicher war, ob er aus gesundheitlichen Gründen da überhaupt mitgehen sollte, ob das so eine gute Idee ist. Er hat wohl am Herzen schon länger ein bisschen Probleme, ist jetzt auch schon über 60, macht das Ding irgendwie den Job seit Ewigkeiten. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man da relativ freundschaftlich sich gemeinsam einfach mal über die Zukunft unterhalten hat und überlegt hat, was das Beste für die Franchise und auch für die einzelnen Menschen sein könnte und dass das dann eine sehr willkommene Entscheidung quasi für alle war. Fix ist es aber nicht. Also ich habe von Angel noch nichts gehört, dass er irgendwie in Rente gehen möchte oder so. Vielleicht schnappt er sich ja doch noch irgendeinen anderen Job. Gab jetzt schon auf Twitter die ersten wilden Gerüchte, ja, bei den Blazers, wenn die jetzt ausscheiden, da muss ja irgendwie auch ein großer Umbruch kommen. Ainge kommt aus Portland, geht er dann quasi nach Hause und macht da nochmal von vorne alles. Mal schauen. Ich finde es bei Stevens irgendwie extrem spannend, weil er schon immer so ein bisschen als eher smarterer Coach gilt und jemand, der sehr weitläufig auch im Voraus denkt, der darüber nachdenkt, Spieler einzusetzen, um sie zu entwickeln und dann später wieder besser zu haben. Also der so ein bisschen vom Charakter her eigentlich auch ganz gut in Front Office passen könnte. Mal schauen, ob er das dann so hinbekommt. Bei ihm kam dann wohl auch noch dazu, dass er halt durch die Bubble und den frühen Start der Saison und so wenig bei der Familie war, dass ihm das alles zu schaffen macht. Also so ein bisschen in die Richtung, was du auch gelesen oder gehört hattest. Und da der Mix daraus wird es dann am Ende wohl gewesen sein. Mal schauen, ob er das jetzt im Front Office hinbekommt. Pat Riley war ein gutes Beispiel, was du eben genannt hast. Der ist ja so der Godfather da von so einer Transition. Ringe geholt als Coach, Ringe geholt dann jetzt als Executive. Bringt Stevens natürlich nicht so ganz die Erfolge als Trainer mit, aber vielleicht schafft das er jetzt im Front Office.
Er wird auf jeden Fall spannend, er wird auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe vor der Brust haben. Der Kader von den Celtics muss definitiv angepasst werden. Mich würde es da auch nicht wundern, wenn da einige der Starter aus der letzten Serie verschifft werden. Ja, Kemba.
Ist irgendjemand sicher außer Tatum und Brown? Siehst du irgendjemanden, der auf jeden Fall da bleiben wird?
Nö, tatsächlich nicht. Also außer so ein bisschen den Rookies. Wobei, bei denen muss man auch immer sagen, die können ja auch gerne als Asset noch in einen Trade gepackt werden. Aber ich würde, glaube ich, beispielsweise einen Pritchard nicht unbedingt verschiffen. Den würde ich als Brad Stevens gerne behalten. Aber ansonsten, Smart ist natürlich ein Spieler, den man grundsätzlich ganz gerne, glaube ich, in einem Celtics-Trikot sehen würde, der aber natürlich einer der wenigen Spieler bei den Celtics ist, der halt irgendwie einen gewissen Gegenwert hat und vor allem halt auch nicht verletzungsanfällig ist. Ich meine, Kemba Walker ist eigentlich gut, aber sein Vertrag mit, glaube ich, 74 Millionen über die nächsten 2 Jahre sieht jetzt mit seinen Knieproblemen auch eher ein bisschen bitter aus. Der Time Lord hat auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Von dem her wird es, glaube ich, echt interessant, was was Brad Stevens da machen wollte. Aber ja, vielleicht zu dem Punkt noch. Ich habe nur noch gelesen, dass die Celtics-Owner erstmal auch noch ein paar andere interne Kandidaten für den Job hatten und scheinbar auch Sam Presti eben auf dem Zettel gestanden haben soll. Aber der wollte dann scheinbar seine prall gefüllte Schatztruhe, die er angehäuft hat bei OKC, dann doch nicht verlassen. Von dem her, ja, ist es dann Brad Stevens geworden.
Ja, das wäre auch ein bisschen doof aus Prestys Sicht, oder? Also da das alles anzusammeln, was die jetzt an Assets haben und dann jemand anderen so ein bisschen den Ruhm ernten lassen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass er da noch ein paar Jahre dranhängen will in Oklahoma.
Ja, was ich noch sehr interessant finde, was jetzt auch für die Celtics wahrscheinlich die erste Priorität sein wird, ist, wer denn dann der neue Headcoach wird. Ich meine, es war jetzt davon schon zu lesen, dass es angeblich sicher sei, dass Evan Turner das übernimmt. Der hat das jetzt aber auf Twitter dementiert, worauf Jason Tatum wieder geantwortet hatte, dass er sich sehr gewünscht hätte, dass Evan Turner übernimmt. Dann habe ich heute davon gelesen, dass der Name Kevin Garnett wohl im Raum stand, der das aber auch verneint hat. Dann war jetzt davon zu lesen, dass Leute wie Lloyd Pierce, der ja zu Beginn der Saison noch in Atlanta unter Vertrag stand, und Jason Kidd wohl Namen sind, die da in Frage kommen. Und ich glaube, die Franchise an sich ist für jeden Coach, der jetzt gerade irgendwie vereinslos ist, ist das sehr, sehr interessant, weil du hast mit Brown und Tatum, sage ich mal, ein überragendes Startkapital, um irgendwas aufzubauen. Wenn du, sage ich mal, ein charismatischer Trainer bist, dann möchten vielleicht Spieler auch zu dir kommen, so, und ich glaube, das kann ein sehr, sehr lukratives Angebot sein für Coaches im Sommer, die sich nach einer neuen Aufgabe umschauen. Wen würdet ihr denn gerne sehen?
Definitiv, so eine der. Ich habe tatsächlich von Garnett auch gelesen gehabt, allerdings im Zusammenhang mit Chauncey Billups. Der ist ja auch schon länger auf der Suche nach einer Head-Coaching-Position und der ist wohl Best Buddy irgendwie mit KG. Und dann war so die Idee, okay, Billups macht quasi den Head-Coach und Garnett geht irgendwie mit rein, um da auch so die Kultur mal wieder ein bisschen nach vorne zu treiben. Man liest ja durchaus auch das ein oder andere Negative über den Celtic Locker Room, dass die da sich alle irgendwie ein bisschen aufgesplittet haben im Verlaufe der Saison, dass die grundsätzlich vielleicht ein bisschen soft in die Spiele, Trainings oder was auch immer reingehen. Und da wäre so jemand wie KG als Franchise-Legende natürlich die perfekte Wahl, zumal ihn in Minnesota ja auch irgendwie keiner haben wollte. Da war er ja durchaus auch mal im Gespräch in unterschiedlichsten Rollen. Von daher, das wäre, glaube ich, eine ganz coole Lösung, die Kombination aus den beiden.
Ja, also ich tue mich da teilweise ein bisschen schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass Brad Stevens da irgendjemanden etablieren möchte, den er vielleicht auch ein bisschen kennt. Deshalb würde es mich tatsächlich vielleicht auch gar nicht wundern, wenn es vielleicht sogar eine interne Lösung wird. Aber ansonsten, ja, fände ich, also ich persönlich fände es ja cool, wenn Becky Hammon endlich mal
genau,
einen
Head Coach gerade auch droppen.
einen Headcoach-Job bekommt, wobei ich da habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass die zu den Celtics gehen wird. Ich glaube, die wird tatsächlich Greg Popovich bei den Spurs beerben. Aber es gibt noch eine andere Dame, die da irgendwie in Gesprächen ist, und zwar Kara Lawson. Die hat eine Saison bei den Celtics verbracht und wird jetzt auch in der einen oder anderen Story als potenzielle Nachfolgerin gehandelt und auch in den Tier-One-Groups, also den am wahrscheinlichsten Gruppen immer wieder genannt. Und ja, das fände ich einfach auch eine ganz, ganz coole Lösung. Ich könnte mir vorstellen, dass Brad Stevens da auch der richtige GM in dem Fall ist, um vielleicht mal so einen Schritt zu gehen und mal eine Frau als Head Coach irgendwie zu etablieren. Von dem her fände ich das eigentlich auch ganz cool. Ansonsten ein Coach, der mir persönlich immer noch ganz gut gefallen hat, war Kenny Atkinson. Ich weiß, der müsste, glaube ich, soweit ich weiß, auch verfügbar sein. Der hat mir bei den Brooklyn Nets extrem gut gefallen, hat einen richtig guten Job gemacht. Und auch so jemand könnte ich mir bei den Celtics sehr gut vorstellen.
Das ist, glaube ich, Assistant gerade bei den Clippers, ne? Auf jeden Fall ein spannender Kandidat.
Was ich auch noch interessant fände, wäre, wo ich jetzt Schwierigkeiten bei der Aussprache seines Namens habe, aber Nate Bjorkgreen oder so, habe ich das jetzt richtig?
Von den Pacers.
Genau, da soll ja wohl auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Indiana verlassen muss. Weiß ich natürlich jetzt auch nicht, wie das jetzt aktuell aussieht, aber das war ja der letzte Stand zum Ende der Saison für die Pacers, und der hatte ja, bevor er zu den Pacers kam, eigentlich einen sehr guten Namen irgendwie, der ja zuvor Assistant Coach von Nick Nurse war, der für mich einer meiner Lieblingscoaches ist in der NBA und auch irgendwie einen ganz anderen oder einen neuen Ansatz hat beim Coaching, und ich glaube, jemand, der aus diesem aus diesem Kontext herauskommt, wäre jemand, der auch zu Brad Stevens irgendwie passen würde.
Ja.
Sehr cool, sind wir mal gespannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ansonsten vielleicht noch so ein kleines Schmankerl zu der ganzen Ainge-Geschichte. Was bisschen bitter für ihn jetzt ausgegangen ist. Wir haben ja beim letzten Mal, als wir die Serie previewed haben, gegen die Nets schon drüber gesprochen, dass er damals diesen ominösen Trade eingefädelt hat mit Pierce und Garnett, die er nach Brooklyn geschickt hat. Jetzt haben die Brooklyn Nets quasi mit dem Sieg in der Serie so ein bisschen das Ende von Ainge dann eingeläutet. Hätte, denke ich, auch keiner mit gerechnet. Da hätte vor 8 Jahren oder wann das stattfand, sicherlich mehr Leute drauf gesetzt, dass die Celtics die rosigere Zukunft haben. Sie haben jetzt sicherlich keine schlechte, aber insgesamt schon ein bisschen wenig aus der Situation gemacht. Und jetzt haben sie die Nets also so ein Stück weit beflügelt. Kyrie Irving musste im Trikot der Nets nur einmal auf dem Logo der Celtics rumstampfen und schon bricht die ganze Organisation zusammen.
Ja, das sind doch schöne Schlussworte.
You gonna stamp on Lucky? Oder wie hat Perkins das formuliert?
Garnett war es, glaube ich, ne?
Sehr gut, okay, dann sind wir durch für heute. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Danke, Jungs. Und jetzt geht's vielleicht noch kurz auf den Freiplatz und heute Abend wieder Basketball schauen.
Ab in die Sonne, Leute. Braun werden, der Sommer ist da.
Becker ist gestellt, 4:30 Uhr, Lakers Suns.
Let's get it.
Yes, sir.
Hat Spaß gemacht, Leute.
Ciao, ciao.
Rein. Macht's gut, ciao, ciao.